Und wenn ihr betet, Matthäus 6, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ihr wisst, es geht noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, das würde einen Gottesdienst etwas überstrapazieren. Und außerdem darf ich ja in 2 Wochen nochmal predigen. Bevor ich mit dem Text einsteige, noch was ganz anderes und eigentlich eine Ankündigung in persönlicher Sache. Das Wort Vater hat für mich gerade einen ganz besonderen Klang. Und es ist schade, dass meine Frau jetzt unten bei den Früchtchen ist, weil vielleicht hat sich der eine oder die andere von euch schon gefragt, ob sie in letzter Zeit etwas zu viel gegessen hat. Tatsächlich hat uns Gott wahnsinnig gesegnet. Das kann man nicht anders sagen. Und wir dürfen unser Klingelschild in 7 Monaten gegen Familie Schreieck austauschen. Und ihr kennt das, wenn man sich mit einem neuen Thema plötzlich, oder wenn man sich plötzlich in einem ganz neuen Thema findet. Und da kommen neue Fragen. Und da kommen neue Freude. Und da kommen neue Themen auf einen zu. Dann ist plötzlich die Welt voll mit diesem neuen Thema. Und so bekommt bei mir gerade das Wort Vater einen ganz neuen Klang. Ihr kennt das vielleicht, denkt nicht an einen rosa Jugendpastor. Ehrlich, ihr könnt euch mich in rosa vorstellen. Dieselbe Sache ist mit dem Vater, mir begegnet gerade überall der Vater. Also ich weiß, ja, Gott, der Vater ist immer da. Insofern ist es kein Wunder, dass er mir überall begegnet und mein Vater begegnet mir nicht überall. Aber das Wort begegnet mir gerade mit auffälliger Häufigkeit. Und ich dachte, Grund genug, mich damit auseinanderzusetzen. Und am Dienstag ist er mir wieder begegnet. Am Dienstag ist er mir wörtlich begegnet, in der Ältestenschaft, als wir über die Versuchung Jesu gesprochen haben und von da weg zum Vaterunser gekommen sind. Und plötzlich waren wir mittendrin. Und ich dachte, hey, das ist ein Thema. Das spricht mich an. Und vielleicht spricht es dann auch euch an. Jesus stellt seinen Jünger Gott als den Vater vor. Okay, sagt ihr, das ist kein Wunder, ja? Er ist ja schließlich auch sein Sohn. Eigentlich ist es bei mir ja genauso. Und doch auch wieder nicht. Die Jünger, jedenfalls, glaube ich, sind sehr beeindruckt von der Art, wie Jesus mit dem Vater umgeht. Was interessiert mich normalerweise, wenn jemand ein reges Gebetsleben hat? 'S was? Was ist der Output? Geht es dir dadurch besser? Tut Gott Heilungen? Also, kurz schwäbisch zusammengefasst, hilft's. Was mich an dem Beziehung und an dem Gebetsleben von Jesus so fasziniert, ist diese Intimität. Dass da teilweise Stücke offen liegen und teilweise heißt aber auch einfach, er zieht sich zurück. Und ich glaube, die Jünger sind auf dieselbe Art fasziniert. Sie sehen, es nutzt was, ja? Da tut sich was. Und da ist eine unglaubliche Vollmacht, die aus genau dieser Intimität kommt. Nach meiner Predigt hat noch nie die Stimme vom Himmel gesagt, das ist mein geliebtes Kind, auf das sollt ihr hören. Wahrscheinlich aus gutem Grund, ja? Wäre aber cool. Jesus sagt nur, hey, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Das ist Wahnsinn, wenn ich mal denke, welche Nähe das in jedem Moment bedeutet. Und es strahlt so aus, dass Jesus dazu gar nichts tun muss. Die Jünger kommen zu ihm und fragen ihn, hey, bring uns das bei. Zeig's uns. Hey, zeig uns, wie du solche Ergebnisse erzielst. Wie du es schaffst, so nahe am Vater zu bleiben, dass du weißt, was sein Herzschlag ist. Blinde sehen, Lahme gehen, das ist der Hammer. Jesus, was ist es, was dein Gebetsleben so mächtig macht? Und warum ist deine Quote so gut? Mal davon abgesehen, dass du Gott bist, da hast du einen unfairen Vorteil. Hey, hatte Jesus so einen krassen Kinderblick mit so großen Augen, wo der Vater sagt, na gut, dann gebe ich es dir halt. Und wenn ja, wenn es das ist, dann zeig's uns, wie wir es machen. Und Jesus betet ein Gebet, das revolutionär ist. Nee, Quatsch, er betet Vater unser. Oder doch revolutionär? Heute leider vermutlich manchmal das am meisten heruntergeleierte Gebet der ganzen Welt. Und manchmal auch sehr ehrlich gebetet. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Vermutlich eins der ersten Gebete, die ich auswendig gelernt habe. Und trotzdem ist die Anrede, Vater unser, von unser Vater, manchmal schon fast zu sowas wie einem Eigennamen erstarrt. Warum glaubt Jesus, dass ausgerechnet dieses Gebet in der Lage sein könnte, das Gebetsleben seiner Jünger zu revolutionieren? Und welches Fundament hat die Beziehung zwischen Jesus und Vater, dass Jesus ausgerechnet dieses Gebet spricht und sagt, hey, da liegt's drin. Kleine Frage am Rand. Wie sieht dein Gebetsleben so aus? Okay, wenn wir das jetzt erörtern, dann ist der Gottesdienst, glaube ich, rum. Ich erzähle euch ein bisschen von meinem. Das hat es an manchen Stellen sehr gut. Und an manchen Stellen hat es, ich sag mal, noch Ausbaupotenzial. Ich habe so drei Haupttageszeiten, zu denen ich bete. Das ist relativ einfach. Morgens, mittags, abends, nachts schlafe ich. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich den ganzen Morgen, den ganzen Mittag, den ganzen Abend beten würde, sondern meistens sind es so drei eher kurze Gebete. Morgens, wenn ich anfange zu arbeiten, stelle ich an den Anfang ein Gebet. Und dann meistens nach einer kleinen Begrüßung, hey Gott, hast du auch gut geschlafen? Ach nee, du durftest ja nicht. Spreche ich dann mit ihm meinen Tag durch. Was steht an? Auf was freue ich mich? Was macht mir Sorgen? Was muss ich möglichst schnell hinkriegen? Welche Kuh muss vom Eis? Hey Gott, heute Vormittag brauche ich echt viel Konzentration. Und heute Nachmittag habe ich dieses Gespräch, das wird vielleicht schwierig. Bitte schenk mir da die richtigen Worte. Und könntest du vielleicht nochmal über das Thema von heute Abend schauen? Das fühlt sich noch nicht so richtig rund an und mir fehlt gerade ein bisschen die Zeit. Und morgen wird es echt stressig. Merkt ihr was? Morgens ist Gott meine Sekretärin. mal böse gesagt. Morgens ist Gott meine Sekretärin. Und mittags ist Gott mein Kellner. Das ist der, der an den Tisch kommt und fragt, schmeckt's? Und weil ich ja Stammgast bin, wechsle ich auch etwas mehr als nur 5 Sätze mit ihm. Dann sage ich, danke, ja doch, war sehr gut. Und im Morgen auch, hast du gut geführt. Danke, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, ich weiß es nicht, je nachdem, wie lang mein Vormittag war. Und danke fürs Essen. Und abends, wenn ich nicht zu müde bin, dann bete ich mit meiner Frau zusammen. Oder ich lasse sie beten, sie macht das nämlich super. Und dann reden wir über das, was den Tag über war. Und wir erzählen das Gott. Und dann ist er gewissermaßen mein Tagebuch. Sekretärin, Kellner, Tagebuch. Wenn ich ganz böse und ganz ehrlich bin, dann sieht mein Gebetsleben oft so aus. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht ganz falsch. Ja, ich glaube, Gott freut sich ja wenigstens schon mal, wenn er unsere Sekretärin, unser Kellner und unser Tagebuch sein darf. Und trotzdem glaube ich, kann ich aus dem Vaterunser noch einiges lernen. Ich habe 2 Punkte heute nur, 2. Erster Punkt, mehr heiliger Vater im Himmel. Vater unser im Himmel. Okay, so ähnlich fange ich meistens auch an. Und dann starte ich voll durch und zünd erstmal die Jammer- oder die Dankstufe. Hey Gott, bei mir dieses. Hey Gott, bei mir jenes. Hey Gott, bei meiner Frau dieses. Hey, bei Michael gerade. Hey, was uns gerade voll beschäftigt. Boah, danke für, ja. 1, 2, 3. Es ist ja nicht so, dass einem da nichts einfallen würde. Und Jesus, dein Name werde geheiligt. Also direkt nach der Anrede kann ich schon mal meine Herzenshaltung überprüfen. Dein Reich komme, dein Willen geschehe. Der kommt ja gar nicht zu sich. Der bleibt erstmal komplett beim Vater. Warum macht er das? Weiß Gott nicht, dass es um seinen Willen geht? Um seinen Namen, um sein Reich? Wenn ich mir mal vorstelle, wie ich dasselbe Gebet vermutlich beten würde, dann sähe es leider oft eher so aus, dein Name werde geheiligt, okay. Dein Reich komme. Weil dann endlich alle sehen, dass wir Christen recht haben. Dein Wille geschehe. Klammer auf, zumindest dann, wenn er meinem Willen entspricht. Klammer zu. Zweite Klammer da auf, falls nicht, darf es auch gern mein Wille sein. Klammer zu. Ach, streich das. Besser, erfüll doch meinen Willen. Ich finde es gar nicht so leicht, im ersten Teil des Gebetes komplett von sich wegzuschauen und zu sagen, hey, es geht nicht um mich und meinen Willen. Es geht um Gott und seine Heiligkeit. Wenn meine Frau nach Hause kommt, dann gibt es 2 Arten von Begrüßungen. Die erste Art ist, die, bei denen ich einen vollen Vormittag hatte und ich fange ganz wild an, ihr zu erzählen, was heute Vormittag war. Und die zweite Art ist die, wo ich sie frage, wie war dein Tag? Jesus beginnt sein Gebet, indem er von sich wegblickt. Auf das wirklich Wichtige. Auf das, was Bestand hat und bleibt. Und wenn es noch nicht mal Jesus in seiner menschlichen Form ist, mit seinen Bedürfnissen, dann ist es ganz bestimmt nicht, bin es bestimmt nicht ich und meine Bedürfnisse. Ich glaube, sich hier einzureihen, kann für mich ganz heilsam sein. Meint ihr, Gott weiß nicht, dass er sein Reich durchsetzen muss? So wie Gott braucht jeden Morgen eine Erinnerung. Ey, John, sag mir nochmal Bescheid, ja? Was habe ich vergessen? Ach, mein Reich, ja, stimmt. Da war was. Nein. Gott weiß es auch, ohne dass ich ihn darauf hinweise. Aber ich vergesse es. Ich vergesse es, dass es mir darum geht, sein Reich durchzusetzen und nicht mein Reich durchzusetzen. Und schon an den ersten Zeilen entscheidet sich in Jesu Gebet, wer die Nummer eins in seinem Leben ist. Ein Gebet, bei dem es nicht um mich geht, sondern um Gott. Es geht noch nicht mal um unser Verhältnis. Das könnten wir ja auch noch sagen, ja? Hast du Gott schon mal gefragt, wie sein Tag war? Ich habe es die Tage mal probiert. Ich glaube, es war die falsche Frage. Aber ich bin so gut darin, Gott eine Agenda vorzulegen, was ich noch alles zu tun habe. Oder ihm eine Agenda vorzulegen, was er noch alles zu tun hat, weil ich es dringend brauche. Und im ersten Vers des Vaters Unsers geht es einfach nur um Gott. So einfach. Einfach nur um Gott. Um seinen Namen, seine Ehre, sein Reich, seinen Willen. Das ist Hingabe. Und versteht mich nicht falsch. Ich glaube, Jesus ist bereit, sich jeden Morgen neu meine Litanei anzuhören. Wenn er sogar bereit ist, mir die Füße zu waschen. Er macht das auch, ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch zufallen, sagt Jesus. Er sagt nicht, damit euch das andere zufällt. Das wäre ja auch nochmal so meine, ja, okay, ich bete jetzt für dein Reich, damit mir das andere zufällt. Traue ich Gott so weit, dass ich für seinen Willen beten kann, wohlwissend, dass es nicht zwangsläufig meinem Willen entsprechen muss. Davon ausgehend, dass sein Wille besser ist als mein Wille, das aber nicht heißen muss, besser für mich. Und was dieses Gebet kosten kann, sehen wir im Garten Gethsemane, wo deutlich wird, wie ernst es Jesus mit dieser Formulierung meint. Wenn er wieder sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also erstens, mehr heiliger Vater. Zweitens, mehr Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot gibt es ja inzwischen auch schon frisch gebacken beim Discounter. Da muss ich nicht mal mehr zum Bäcker für. Ich habe in einer WG gewohnt, die war recht brothungrig. Da haben einige Sport-Junkies mitgewohnt. Klar, was macht man sonst den ganzen Tag als Theologiestudent? 10 Jungs auf einem Haufen. Und da kam es schon mal vor, dass die, wenn da ein paar von denen an einem Tag laufen oder trainieren oder was auch immer waren, die abends ein Leibbrot gegessen haben. Und unser Höhepunkt war mal ein Abend, da habe ich an einem schönen Dienstagabend einen Rappel gekriegt, weil ich fürs Brotamt zuständig war. Das heißt, ich habe mir nur Brot rangeschafft. Und mit dem Fahrrad ist es relativ lästig, wenn die Leute sehr viel Brot essen. Und dann bin ich mit dem Wanderrucksack losgezogen und habe 14 Leibbrot bei Aldi geholt. Ich habe diesen blöden Automat geleert. Am nächsten Morgen war die Brotschublade leer. Meine WG hat es offensichtlich als Herausforderung begriffen und an diesem Abend 14 Laib Brot gegessen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich persönlich esse lieber Nudeln, weil Brot bei mir immer alt zu werden droht. Aber tägliches Brot hat was vom Bäcker um die Ecke. Das ist für mich Urlaubsfeeling. Im Urlaub, wenn man morgens sowieso zu viel Zeit hat, dann aufstehen, zum Bäcker um die Ecke zu gehen und sich frische Brötchen zu gönnen. Täglich Brot. Im Griechischen steht hier ein ganz spannendes Wort. Da steht Epiousios. Und das Verrückte an diesem Wort ist, dass es quasi sonst nirgendwo vorkommt. Das gibt es im Neuen Testament ganz selten. Im Alten gibt es das häufiger, dass Worte nur an einer Stelle auftauchen. Im Neuen Testament ganz selten. Aber hier ist es so. Jesus verwendet da ein Wort, das ansonsten kaum bekannt ist. Deshalb ist es auch so schwierig, dieses Wort zu übersetzen. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien dazu, wie es dazu gekommen ist, woher das Wort kommen könnte. Deshalb gibt es da auch immer wieder verschiedene Predigten dazu, was das tägliche Brot jetzt wirklich ist. Ist es das Brot von morgen, zum Beispiel vom Tagelöhner her betrachtet? Also gib mir heute das, was ich heute verdienen muss, damit ich morgen Brot habe. Wäre eine Auslegung. Ein Deutungsversuch, der sich für mich sehr stimmig anfühlt und wo ich sagen würde, es könnte gut sein, dass es genau so war, ist, dass es hier quasi um eine Wortneuschöpfung handelt, im Griechischen. Um den Versuch, etwas aus dem Aramäischen zu übersetzen, Jesus hat ja Aramäisch gesprochen, was das Griechische nicht so leicht hergibt. Und dann könnte das heißen, gib uns Brot genau für heute. Also tägliches Brot als das Brot für den heutigen Tag. Brot genau für den heutigen Tag. Die Bibelexperten, wen erinnert es an was? Manna, ja, das war das, was ich auch dachte und dachte, stimmt. Das klingt irgendwie bekannt. Das klingt irgendwie von der Übersetzung überzeugend. Manna in der Wüste, immer nur für genau einen Tag bestimmt. Am nächsten Tag war es schlecht, ungenießbar. Wie ist das, wenn ich vor Gott komme? Was trage ich mit vor ihn? In meinem Fall ist es meistens die Wochenplanung, wenn es mal reicht. Gott morgen und Gott so, nee, heute. Und ich, nee, du hörst mir nicht zu. Ich bin schon bei Freitag, Gott. Ja, und wenn ich nicht heute, kriege ich morgen ein Problem und am Freitag wird es dann gar nichts. Und Gott so, heute. Stellt euch mal folgende Situation vor. Sternschnuppennacht. Irgendwann Anfang August. Romantisch. Ich liege mit meiner Frau dick eingepackt, irgendwo draußen in der Wiese, unterm Sternenhimmel. Und wir schauen nach oben. Du musst dir nicht mich und meine Frau vorstellen, du darfst dir auch dich und deine Frau vorstellen. Worüber unterhaltet ihr euch? Worüber unterhalten wir uns? Du Schatz, ich muss morgen zum Zahnarzt, übermorgen muss mein Auto in die Werkstatt. Kannst du am Mittwoch vielleicht Müll rausstellen? Die Tonne ist schon wieder so voll. Klingt richtig gut, oder? Wenn meine Frau dann nicht aufsteht und sagt, der Abend ist gelaufen, dann weiß ich auch nicht. Meiner Frau würde ich das nicht antun. Naja, vielleicht doch. Ja, vielleicht merke ich es einfach nicht, weil ich ein Mann bin und vielleicht manchmal bei diesen Dingen nicht feinfühlig. Ich weiß es nicht, ja? Ich hoffe nicht. Wenn doch, tut es mir leid. Bei Gott weiß ich, dass ich genau das mache. Eigentlich. Die Bitte um das tägliche Brot wirft mich ins Hier und Jetzt vor Gott. Gott, es geht mir nicht um übermorgen. Weil bis dahin ist das Brot längst schlecht. Es geht mir einfach nur um das, was ich jetzt für diesen Moment brauche. Das ist beim Essen übrigens genauso. Habt ihr schon mal versucht, vorzuessen? Also, zumindest bei Männern, ja. Frauen behaupten ja am nächsten Morgen, sie wären immer noch so satt vom Vorabend, ja. Ich für meinen Teil weiß, bei mir ist das eine Lüge. Wenn ich abends zum All-You-Can-Eat-Chinesen gehe und ich bin ein guter Schwabe, ja, das heißt, ich esse auf, dann wache ich am nächsten Morgen auf, ich habe einen tierischen Brand, weil ich ja beim Chinese war, und ich könnte schon wieder mindestens einen toten Hammel verspeisen, weil mein Magen so geweitet ist. Der Trick ist deshalb, dass ich jeden Tag esse. Das hat sich bei mir irgendwie als gut erwiesen. Lieber nicht jeden Tag beim Chinesen, ja? Und lieber in dem Fall auch nicht jeden Tag aufessen. Ich glaube, ich habe wesentlich mehr Zeit mit Gott, wenn ich es schaffe, ins Hier und Jetzt mit ihm zu kommen. Anstatt jedes Mal dann, wenn ich auf ihn treffe, die Agenda der nächsten 3 Wochen mit ihm durchzusprechen. Das ist nicht so leicht. Weil wir ja einen Haufen Sorgen haben. Und weil viele von diesen Sorgen ihren Schatten ja schon 3 Wochen vorauswerfen. Oder 5 oder ein halbes Jahr, ich weiß es nicht. Je nachdem, was es ist. Ja? Und deshalb glaube ich, ist es eine Herausforderung. Und die ist genau in dieser Brotbitte angelegt, auch zu sagen, ich schaue auch von diesen Sorgen weg. Ich komme trotzdem ins Hier und Jetzt. Nicht, weil die Sorgen einfach weg sind. Das sind sie nicht. Rolands Sorgen, was die Gemeindefinanzen angeht, gehen auch nicht einfach weg. Und es beschäftigt vielleicht auch den einen oder anderen von euch jetzt heute Morgen. Und trotzdem dürfen wir jetzt auch vor Gott kommen und sagen, hey, aber darum geht es in diesem Moment nicht. Sondern um das, was ich heute brauche. Und um das, was Gott mir heute geben will. Und nur darum. Ich glaube, da liegt das Geheimnis von Gottes Versorgung ganz im Hier und Jetzt. Nicht im Gestern und dem, was ich da bei Gott aufgetankt habe. Da ist nur mein Magen geweitet. Auch nicht im Brot von übermorgen. Sondern in der Zeit, die Gott mir mit sich heute schenkt. Und die ich aber auch bewusst als solche dann für mich wahrnehmen möchte. Der Moment unterm Sternenhimmel mit meiner Frau wäre mir viel zu kostbar für meine Wochenplanung. Was nicht heißt, dass meine Wochenplanung nicht irgendwann sein muss. Aber vielleicht nicht in jedem Moment, den ich mit meiner Frau zusammen habe. Ich tue mir in meinem Gebetsleben oft nicht leicht, bei Gott im Hier und Jetzt zu bleiben. Ich habe am Donnerstagabend zum Beispiel einen vollen Kopf gehabt und bin in eine Sitzung rein und wir haben gebetet. Und ich habe so eine lange Anfahrt gehabt, bis ich einfach mal bei Gott war. Und ich musste so oft sagen, Gott, du siehst, was in meinem Kopf gerade alles rumspukt. Und es sind keine unwichtigen Dinge. Aber es nimmt mir gerade den Platz, um einfach mal bei dir zu sein. Zwei Dinge, 2 Hausaufgaben, die ich mir mitgeben möchte und vielleicht auch euch, wenn ihr euch damit reinhängt. Und die vielleicht mein Gebetsleben ein Stückchen revolutionieren könnten. Erstens, mehr Heiliger Vater. Welche Rolle darf Gott und sein Wille in meinem Gebet und dann auch in meinem Leben einnehmen. Zweitens, mehr Brot. Welche Rolle darf der Moment, das Hier und Jetzt, die geistliche Ernährung und die Intimität des Augenblickes in meinem Gebet und dann auch in meinem Leben und in meinem Alltag einnehmen? Amen. Ich würde gerne, bevor wir zum Abendmahl übergehen, mit euch das Vaterunser beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich dekoriere mal um. Abendmahl. So ein Moment, wo das mit dem Brot und der geistlichen Ernährung sich ganz eng verschränkt mit dem, was Jesus getan hat. Und deshalb, wenn wir jetzt eine Gebetszeit haben, gemeinsam, während das Brot durch die Reihen geht, würde ich euch bitten, einfach mal im Moment vor Gott zu sein und zu beten. Nicht für übermorgen, nicht für nächste Woche. Die Abendmahlshelfer dürfen mal zu mir nach vorne kommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass Gott da ist. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Er dankte. Er brach's. Er gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Vater, ich danke dir, für die Zeit, die du uns heute Morgen schenkst. Dass wir hier vor dich kommen dürfen. Sein dürfen. Genießen dürfen. Schmecken dürfen. Und uns erinnern dürfen, was du für uns getan hast. Amen.